dann teilweise unten oder gehen noch in die Gruppen. Euch eine gute Zeit. Ja, danke, Heike. Das war heute dein Einstieg im Begrüßungsteam. Ich habe mich sehr gefreut. Das war genau das, was wir auch so ein Stück uns wünschen für das Begrüßungsteam, dass sie authentisch sind, dass sie ihre eigene Erfahrung mit einbringen, dass sie das Wort Gottes, das ihnen begegnet ist, das lebendig für sie war, dass sie das ein Stück weitergeben. Dass das passiert gerade in der Begrüßung schon, dass wir verbunden werden, hingeführt werden mit kleinen Anstößen, mit einem Zeugnis, mit einem Wort, mit unserer eigenen Geschichte zu diesem lebendigen Gott, zu unserem Herrn, der gegenwärtig ist, dass diese Vertikale und die Horizontale miteinander verbunden werden, schon gleich von Anfang des Gottesdienstes. Ganz herzlichen Dank dir. Und ich habe mich auch sehr gefreut, du hast ja aus Jesaja 40 zitiert, da ist es Gottes Anliegen, sein Volk, das durch sein Gericht in der Verbannung ist, aufzurichten und zu trösten. Da ist Gott vorher in seiner Autorität Gott der Richter, der auch sein Gericht umsetzt und verwirklicht und dafür Weltgeschichte schreibt und Völker bewegt und dann gleichzeitig diesem Volk wieder zu begegnen und es aufzurichten und zu trösten. Und genau damit, dass er zeigt, wie groß er eigentlich ist. Mit ganz, ganz vielen Beispielen wird in Jesaja 40 das erzählt, was dieser Gott alles vermag. Und er bringt die Größenverhältnisse wieder zurecht. Dieses Volk, das die Israeliten in der Verbannung unterdrückt hat und ausgebeutet hat, das bringt Gott wieder auf die richtige Größe. Wie ein Tropfen Wasser im Eimer. So groß sind die. Und dann beschreibt Gott seine Größe. Und ich denke, das haben wir so oft nötig. Wir haben so oft das nötig, dass wir die Herrschaft Gottes auch unter diesem Aspekt ins Blickfeld kriegen, was dieser Gott alles kann, zu was dieser Gott alles in der Lage ist. Und wenn wir dahinter begreifen, dass das seine Fürsorge ist, die ihn bewegt, seine Herrschaft einzusetzen, nicht zum Unterdrücken, nicht um schnöde seine Macht zu beweisen, sondern um zu stärken, um zu trösten, um zu helfen, das sind vertrauensbildende Maßnahmen, dann denke ich, gelingt uns das immer wieder neu, diesem Gott auch zu vertrauen, uns ihm anzuvertrauen, auch mit unserer Situation, die so seiner Hilfe bedarf. Im Alten Testament wird uns aus der Patriarchenzeit eine merkwürdige Geschichte erzählt. Sie umfasst nur einige Verse. Ich erzähle sie ein bisschen, weil ein Bibeltext, den ich nachher lese, da geht es um einen anderen Akzent. Es ist nur ein leichter Einstieg und Hinweis auf einen Faden, den wir nachher durch die Predigttexte hindurch sehen werden. Der Erzvater Jakob war vor seinem durchtriebenen Schwiegervater Laban in einer Nacht- und Nebelaktion geflohen. Die Bibel berichtet uns manchmal schreckliche Familiengeschichten, kann man sagen, richtig düstere. Wir gucken hinein in das Leben von Familien und kriegen Schreck, was da alles passiert, was die sich alles antun. Jakobs Frau Rahel hatte noch schnell vor dieser Flucht, vor diesem Auszug, den Hausgötzen der Herkunftsfamilie mitgehen lassen. Laban war daraufhin mit seinen Leuten in einer anstrengenden Tag- und Nachtaktion hinterher und als er sie eingeholt hatte, machte er sich persönlich auf die Suche nach diesen Hausgötzen. Es gibt eine interessante hebräische Übersetzung von Hausgötzen. Das Wort, das da oft steht, heißt Schandpuppen. Das macht schon deutlich, um was es sich da handelt, aber für die Menschen, die haben diesen Begriff sicherlich nicht geprägt. Wir sehen bei Laban, was das für eine Bedeutung für ihn hatte. Der machte sich auf einen mühsamen Weg und angekommen stieg er von seinem Sattel herunter und dann fing er an mit einer Hausdurchsuchung, um diesen verborgenen Götzen zu finden. Und er hat die Zelte Jakobs durchsucht, das Gepäck, die Packtaschen von den Kamelen und so weiter. Niemand wusste, dass Rahel diesen Familiengötzen unter ihren Reitsattel gelegt hatte und jetzt bei der Durchsuchung im Zelt, den hatte sie abgelegt, den Sattel, in ihr Zelt gelegt, einfach darauf saß, auf diesen Sattel. Und auf die Bitte hin, doch mal eben aufzustehen, teilte sie ihrem Vater mit, sie könne nicht aufstehen, denn sie Es gehe ihr nach der Weise der Frauen. Wunderschöne Formulierung für die Regelblutung, für die Periode, die Frauen haben. So wird das berichtet. Und wenn man sich das überlegt, was hat er für einen Aufwand betrieben, dieser Laban, um seinen Hausgötzen wiederzubekommen? Was verbindet er alles mit dem? Was für eine Bedeutung hat er in seinem Leben? Welchen Platz hat er? Was betreibt er da für eine Initiative? Den will ich wiederhaben. Das muss ja ein Zeugnis sogar geben, denn der hat mir oder der wirkt oder damit haben wir die Erfahrung gemacht. Mit dieser Schandpuppe, mit diesem Nichts, da betreibt er so einen Aufwand. Was hat der Hausgötze für eine Wichtigkeit? Und scheinbar auch für die Rahel. Die hat sie bestimmt nicht dem Vater geklaut, weil sie nicht mehr wollte, weil sie nicht wollte, dass sie ihn hat, sondern weil sie irgendwo auch damit was verbindet. Irgendwo war der Hausgötze verankert im Leben dieser Familie. Kein Laban vermag, unsere Hausgötzen zu entdecken. Sie sind zu gut versteckt. Das kann nur der Heilige Geist. Und wenn wir den Heiligen Geist bitten, der uns in alle Wahrheit leitet, der wird uns vom Sattel herunterholen und dem werden bei der Hausdurchsuchung dann die verborgenen und heimlichen Götzen offenbart. Diesen Aspekt des Aufdeckens, den bringen wir ja immer wieder mal ins Blickfeld. Wir wissen, dass David das für sich persönlich gebetet hat. Herr, prüf mich auf Herz und Nieren, was meine Anliegen, meine Motive sind. Wir wissen, dass in Sprüche geschrieben steht, wir halten unsere Wege, unsere Motive, unsere Handlungen für rein und für richtig. Aber Menschen, die Gott kennen, die stellen sich gerne in das Licht dieses Gottes, weil sie Vertrauen haben, dass Gott an dieser Stelle aufdeckt und handelt. Und wir werden gleich sehen, das ist ein wichtiges Anliegen Gottes aus seiner Fürsorge heraus. Und warum werden wir auch sehen. Ich lese uns ganz vertrauten Text, 2. Mose 20, die ersten 6 Verse. Ihr wisst, das geht um die 10 Gebote da. Das steht in den ersten 6 Versen. Und Gott redete all diese Worte und sagte, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eiferner Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins 3. und 4. Glied an den Kindern derer, die mich hassen, der aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wir kennen aber zuerst etwas anderes. Wir haben zuerst das Zeugnis, das Gott von sich selbst gibt, und wir haben zuerst den Hinweis darauf, was Gott schon getan hat. Wir hören zuerst, ich bin der Herr, dein Gott. Und wir können das natürlich so hören als pure Aussage der Autorität, als pure Aussage der Macht, der Größe und alles Mögliche. Aber wenn wir die Bibel lesen, merken wir, das Zeugnis der Herrschaft Gottes ist immer ein Zeugnis der Fürsorge, ist immer ein Zeugnis der Hilfe, ist immer ein Zeugnis, das auf uns gerichtet ist, wo Gott uns deutlich machen will, für euch. Wir sehen es schon am Anfang der Schöpfung. Gott setzt seine ganze Autorität ein, unbeschreibliche Autorität und Kreativität, aus dem Nichts etwas hervorzubringen. Und warum? Weil er uns einen Garten, ein Paradies schenken wollte, weil er einen Lebensraum schaffen wollte für Geschöpfe, denen er seine Liebe schenken kann, weil er denen was anvertrauen wollte, was geben wollte, an dem sie sich freuen können, aus dem sie leben können. Er setzt seine Autorität nicht ein, damit er jetzt einen neuen Staat hat, ein neues Reich gründen kann, damit er seine Macht an anderen zeigen kann. Er setzt seine Macht ein, um sie segensreich für uns zu schenken. Und seine Macht, auch seine Macht, die schon in der Schöpfung deutlich wird und in der Erschaffung von uns Menschen, auch darin, dass er uns beauftragt und hineinnimmt, sogar in seine Autorität, wir sollen diese Erde füllen, bewahren, gestalten, sogar die Autorität, dem Wesen Namen zu geben, zeigt, er nimmt uns mit hinein in seine Autorität und immer sehen wir für uns. Es ist, so sage ich das gerne, heilsame Herrschaft. Es ist kein Unterdrückungssystem, es ist keine Ausbeutung. Alles, was er hat, alles, was er kann, schenkt er und wirkt er in unser Leben hinein. Und wir sehen es hier im Text, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus dem Sklavenhaus geführt hat. Wo hat er seine Autorität? Wofür hat er seine Autorität eingesetzt? Wofür hat er sein Herrsein eingesetzt? Und es wird deutlich, gegen eine Weltmacht, gegen die beherrschende Macht damals, Ägypten. Gegen all das, was für die Israeliten bedeutet hat, Unterdrückung, Ausbeutung, geknechtet sein, Verlust der Freiheit, nicht das Leben gestalten können, keine Zukunft zu haben in Freiheit. Gott hat sein Ich bin der Herr, sein Ich bin der Herr sein dafür eingesetzt, dass sie rauskommen aus der Sklaverei, damit sie in die Freiheit gelangen. Wir sehen das im Neuen Testament, dieses Zeugnis, durch die Evangelien durch. Wofür gebraucht Jesus seine Autorität? Gegen all das, was uns beherrschen kann. Gegen Dämonen, gegen Krankheit, gegen die Macht von Naturgewalten, gegen die Armut, gegen den Mangel, gegen alles setzt er seine Autorität ein. Er setzt seine Autorität ein und bewegt alles Mögliche, über was wir keine Autorität haben, was aber in irgendeiner Weise mit unserem Leben zu tun hat, entweder belastend oder im Blick auf unsere Bedürftigkeit. Er vermehrt Brot. Überall setzt er seine Autorität ein zur Hilfe. Und es gehört auch zu seiner Autorität und seiner Vollmacht bei Jesus, dass er drunter geblieben ist, unter diese Last, unter diese Passion. Er hat die Sünde überwunden, er hat den Satan überwunden, er hat diese Mächte alle durchbrochen. Wofür? Als reine Machtdemonstration? Um zu sagen, ich bin der Herr, ich bin der Boss, erkenn das endlich an. Vertrauensbildende Maßnahmen. Als Einladung, sich mit seinem Leben und mit den ganzen Lebensbezügen, die wir haben, diesem Gott anzuvertrauen. Das Erste, was gesagt wird hier, ist, du bist frei. Du bist frei. Ich habe das Problem deiner Sklavensituation, deine Vergangenheit, habe ich bewältigt. Ich habe dich rausgeführt. Und wir wissen, was alles dazu nötig war, aus Ägypten rauszuführen. Wir sehen da schon typologisch Bilder, die sich nachher auch ereignen in unserem Leben. Wenn wir uns Jesus anvertrauen, rausgeführt werden. Es gibt Worte, die das ganz simpel beschreiben, aus dem eitlen Wandel nach der Väter Weise. Oder ihr seid teuer erkauft durch mein Blut, ihr seid mein Eigentum geworden, raus aus dem Sklavenverhältnis, aus der Knechtschaft, auch trifft unser Leben. Wofür setzt er seine Herrschaft ein? Wofür setzt er seine Herrschaft ein? Dass wir Vertrauen finden. Und dass wir Hilfe haben, dass unser Leben gelingt, dass wir nicht unter Sklaverei zu leiden haben. Und da meine ich jetzt die Vielfalt, die sich ergibt. Die werden wir gleich noch genauer angucken. Das ist Gottes Anliegen. Und dann kommt erst, du sollst. Und auch das werden wir gleich noch genauer begucken. In dem Zusammenhang wird uns das nämlich auch deutlich, was dahinter steckt an Motivation bei Gott. Wir haben gelernt, dass die Freiheit, zu der wir frei sind, uns fähig macht, zu der Frage und zu einem Leben, das Gottes Zielen entspricht. Dass wir uns diese Frage stellen können, wie lebe ich diese Freiheit so aus, dass sie den guten Zielen Gottes entspricht. Wir haben also nicht nur eine Freiheit von etwas, sondern wir haben auch eine Freiheit zu etwas. Wege Gottes gehen zu können, anders handeln zu können, nicht mehr in diesem ganzen Zerstörungsweg der gefallenen Schöpfung weitermachen zu müssen und mit Zerstörer dieser Schöpfung zu sein, Zerstörer von anderen Menschen zu sein, Zerstörer von uns selbst zu sein, davon befreit zu sein. Und darum, weil das so ist, sagt Gott unter anderem in diesem Text als erstes, Hände weg von den Götzen. Und damit das gelingt, werden sie immer wieder auch ein Stück entlarvt. Aber machen wir uns mal Gedanken, was steht hinter dieser Aufforderung, du sollst keine anderen Götter neben mir haben? Eine eifersüchtige Mentalität, ja, können wir sagen, das ist ein eifernder Gott. So, und da können wir, vielleicht tun wir das auch sofort in diesen menschlichen Kategorien denken, mit eifernd und eifersüchtig und so weiter. Aber ich empfinde da etwas anderes und ich denke, das ist aus dem Gesamtzeugnis des Wortes Gottes auch ganz klar abzuleiten. Wenn Gott sagt, du sollst keine anderen Götter haben, was steht dahinter? Ich denke, Gott trägt Sorge, dass wir die Freiheit nicht verlieren. Gott trägt Sorge, dass die Qualität, die er in unserem Leben möglich gemacht hat, nicht verloren geht. Gott trägt Sorge, auch dass die Beziehung, die er zu uns hat und wir zu ihm haben dürfen, nicht beeinträchtigt wird. Das steht dahinter. Er trägt Sorge nicht. Ich muss dir jetzt aber mal sagen, weil ich der Chef bin, weil ich der Herr bin, was du alles nicht darfst und was du alles nicht sollst. Nur mal so, damit du ein bisschen doch noch einen Rahmen hast und Enge und alles Mögliche. Nee. Das ist die Fürsorge Gottes, damit wir das nicht verlieren, was er uns geschenkt hat, was zu unserem Leben gehören darf. Das ist das Wort, das ganz deutlich macht, dass Gott sagt, ich möchte nicht, dass du wieder unfrei wirst. Ich möchte nicht, dass du wieder in Sklaverei gerätst, in Sklavenhaus in irgendeiner Form. Ich möchte nicht, dass du in irgendeiner Form dein Herz an etwas hängt, was deinem Leben nicht hilft, sondern was dein Leben einengt, einschnürt. Was war das Sklavenhaus Ägyptens? Das war nicht darauf gerichtet, dass es den Israeliten gut geht, dass ihr Leben gelingt. Das war darauf gerichtet, auszubeuten. Das war darauf gerichtet, rauszuholen, was man rausholen kann. Und Gott sagt, das will ich nicht wieder für dich. Und weil es auch mit der Beziehung zu tun hat, natürlich. Natürlich mit der Beziehung zu tun hat. Gott will, dass diese Beziehung zwischen uns und ihm Qualität hat. Zunehmende Qualität. Zunehmendes Vertrauen. Weil wir das wissen, dass ein ganz entscheidender Faktor ist, damit auch wir mit unserem Leben klarkommen, nicht daran kaputt gehen an den vielen Lasten. Vertrauen ist eine Voraussetzung für Geborgenheit, ist eine Voraussetzung für Frieden zu haben, ist eine Voraussetzung für Gelassenheit. Vertrauen. Nicht einen verstellten Blick, sondern ein offener Blick auf die Größe Gottes, ein offener Blick auf das Wesen Gottes. Wenn der nämlich nicht da ist, merken wir sofort, was wirkt in unser Leben hinein? Angst bekommt auf einmal eine Autorität über unser Leben. Und wir können das anders formulieren, aber ich denke, wir müssen das so hören, wie ich das gesagt habe. Wenn wir uns der Herrschaft Gottes unterordnen, seiner Autorität, dieser Art Herrschaft und Autorität, ist das einzige Mittel, um Angst zu überwinden. Und ist das einzige, der einzige Weg, um Kraft zu schöpfen. Weil der Blick nicht verstellt ist auf die Größe und Macht und Möglichkeiten Gottes. Und von daher höre ich das ganz anders. Ne? Wenn da heißt, ich bin der Herr, dein Gott. Oh, jetzt habe ich aber einen, der kann ich ja gar nichts mehr machen. Da kommen auch noch die ganzen Gebote. Da kann ich ja, meine Güte. Ich habe das schon oft gesagt, ich habe als Nicht-Christ das immer so empfunden, das ist einschränkend, lebenseinschränkend wie noch was, Christsein. Christsein heißt nur, und das war mir so vermittelt worden, du darfst nicht und du musst. Und ich erlebe das anders. Das ist das Evangelium. Er stellt dich in die Freiheit, er ermöglicht dir neues Leben. Und das wird schon in diesen Texten, die uns so als Gesetz und Gebot rüberkommen, deutlich. Er spricht Dinge aus, die uns Schaden zufügen würden, die dazu führen würden, dass wir die Freiheit wieder verlieren. Deswegen, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Der könnte so machen, der braucht sich keine Sorge machen, dass die irgendwas können in unserem Leben. Aber wir könnten darunter zerbrechen. Die alten Ausleger haben diese Gefahr, die aus den Götzen droht, mit entsetzten Augen und wachen Sinnen erkannt. Sie sind nicht bei Holz-, Stein- oder Metallfiguren, diesen gröbsten Entwürfen menschlicher Fantasie stehen geblieben. Denn über solche Versuche spottet schon die Bibel. Im Psalm 115, 4 bis 7 wird das so schön gesagt. Eure Götter sind aus Gold und Silber. Also prunkvoll, prachtvoll. Und dann wird es schon ganz realistisch. Aber von Menschenhänden gemacht. Sie haben Nasen, aber können nicht riechen. Sie haben Ohren, aber können nicht hören. Sie haben Münder, aber können nicht reden. So ein Stück Ironie. Guck mal, und dem vertraust du dich an? Und das ist lächerlich. Gott sagt, die Götzen sind nichts, aber für unser Leben, ne? Wären sie Dämonen. Sklavenhalter, bekommen sie Macht. Und was ist, wenn ich dann so einen Götzen hätte? Jetzt auf dieser Ebene sind wir ja heute nicht mehr, dass wir irgendwie eine Figur haben, aber wenn, das verstellt doch total den Blick für die Größe Gottes. Und in der Anwendung bedeutet das doch, wenn du dann mal wirklich in eine Krise kommst, wenn du denn mal wirklich ans Ende gerätst, wenn du denn mal wirklich Probleme und Lasten in deinem Leben hast und hast nur so einen vergoldeten Holzkopf und gehst dahin, der kann doch nichts. Und das schmerzt Gott, dass ich da mein Herz dran hänge, dass ich darauf meine Hoffnung setze, weil er doch kann. Aber gleichzeitig schmerzt ihn auch, weil ich mich da so habe verführen lassen zu so einem unsinnigen Weg, zu einem wirkungslosen Weg, zu so einer Hilflosigkeit. Gott empfindet, es jammert ihn, weil er sieht, wir leben in der Sackgasse. Die alten Ausleger sind nicht müde geworden, all die verschiedenen Arten von Götzen aufzuzählen, die uns zu beherrschen trachten. Da gibt es manche mit erstens, zweitens, drittens, werden die Götzen dann aufgeteilt. Es ist auch ergreifend, was sie uns aufzuzählen für nötig halten an drohenden Feinden und an götzendienerischen Möglichkeiten. Vor allem in diese drei nennen sie immer wieder die Welt, die Menschen und das eigene Ich. Die Welt steht für die Versuchung durch Lust, Macht, Ehre, Reichtum. Aber mir hat dieser Begriff noch nie gefallen. Er steht in der Bibel, hat nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Aber wir sehen eine differenzierte Gesamtschau von unserem Umgang mit dieser Welt. Die Welt ist auch Schöpfung Gottes, an der wir uns freuen dürfen, die für uns gemacht ist. Und da müssen wir differenzieren. Und wir merken das auch, wenn es darum geht, mit dem Ich unsere Bedürfnisse zum Beispiel sind geschaffene Aspekte unseres Personseins, unseres Menschseins. Und manche weiß da nur so eine Antwort der Pauschalierung. Es wird nur negiert, nur negativ dargestellt. Wir merken auch da müssen wir differenzieren. Wir dürfen uns doch freuen. Unsere Bedürfnisse dürfen doch gestillt werden. Wir haben da sogar eine Verantwortung drin, Menschen Liebe entgegenzubringen, Annahme, Wertschätzung zum Beispiel. Aber was wir wissen, und da sind wir, denke ich, schon drin gereift und gewachsen, dass diese Dinge natürlich alle auch anfechtbar sind, sich verselbstständigen können. Solche Aufzählungen haben was, finde ich, rührend Naives, als wenn es in der lieben, weiten Welt überhaupt etwas gäbe, das uns nicht zum Götzen werden könnte. Neben Gott. Von der Briefmarkensammlung bis zum Sport, vom Auto bis zum Doktortitel. Das ist aber sicher. Alle auch noch ungenannten Möglichkeiten von Götzen. Götzen sind Tyrannen. Sie sind immer Ägyptenland. Sie sind immer Sklavenhaus. Sie wollen und werden immer, wenn wir das zulassen, Macht ausüben. Und unsere Freiheit rauben. Götzen in welcher Art auch immer sind für uns Menschen noch nie etwas anderes gewesen als Sklavenhalter. Und deswegen, wenn ich das für mich begreife, ich habe dich herausgeführt und ich möchte, dass du diese Freiheit behältst. Ich habe meine ganze Autorität eingesetzt. Ich habe in der verborgenen Welt und in der sichtbaren Welt alle meine Macht eingesetzt, um dich da rauszuholen. Und wir sehen es, dafür habe ich Christus gegeben, meinen Sohn. Dafür ist er gestorben, dafür ist er auferstanden. Dafür habe ich Weltgeschichte geschrieben, auch schon in der Zeit, als ihr in Ägypten wart. Und an so vielen Stellen in der Geschichte, auch des Volkes Israels und der Gemeinde Jesu. Ich habe dich doch herausgeführt. Und das ist ebenfalls sicher, dass die Götzen uns die Freiheit rauben. Aber das pflegen wir in der Regel erst zu begreifen, wenn es soweit ist, wenn wir die Freiheit schon verloren haben. Die Götzen spiegeln uns auch manchmal geradezu eine Freiheit vor. Und wer ihn glaubt, merkt erst allmählich und hinterher, dass er betrogen ist. Und ich denke, da könnten wir auch jeder eine Geschichte erzählen, mindestens eine, wo wir solchen Dingen auf den Leim gegangen sind. Es ist aber auch in der Regel so, dass wir dieses erste Gebot, keine anderen Götter neben Gott zu haben, verletzen, ohne jemals zu einer anderen Gottheit aktiv gebetet zu haben. Einen Götzen zu haben bedeutet, eine Person oder Sache Eigenschaften zuzuschreiben, die allein Gott zugewiesen sind. Oder eine Person oder Sache als das Höchste anzusehen. Darauf mehr als auf alles zu vertrauen, es mehr als alles zu lieben, ihm oder ihr mehr als allem zu dienen und zu gehorchen. Eine Person oder Sache zum Mittelpunkt, zum Dreh- und Angelpunkt des Lebens zu machen. Ihm die höchste Referenz zu erweisen. Das bedeutet es, einen Götzen zu haben. Eine Person oder eine Sache als das höchste Glück oder das Wünschenswerteste überhaupt zu betrachten. Ihm sogar mehr als allem anderen Ehrfurcht entgegenzubringen. Das bedeutet, einen Götzen zu haben. Aber es ist durchaus gerechtfertigt, etwas anderes zu haben, was man liebt, dem man treu ist, in dem man nacheifert. Aber nichts darf Gott vorgeordnet werden. Sonst haben wir die höchste Beziehung gestört. Aber zu unserem Schaden. Und genau das will Gott nicht. Nicht der ist des Herrn unwürdig, des Herrn Jesu unwürdig, der seinen Vater, seine Mutter, seinen Ehepartner, seinen Sohn, seine Tochter liebt, sondern der, der jemanden mehr liebt als ihn. So heißt es in Matthäus 10, Vers 37. Ich weiß nicht, kennt ihr wahrscheinlich auch dieses Thema. Dann liest man im Wort Gottes und da liest man und hört dann vielleicht auch in der Predigt, Gott lieb mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft, radikal. Und ich bin ein pragmatischer Mensch, ich sage dann ja, und womit dann noch meine Frau und noch meine Kinder und womit noch, weil die soll ich ja auch von Herzen lieben, merke ich ja, wenn ich was anderes lebe, merke ich, dass mich Jesus auf die Menschen verweist, die mir anvertraut sind, so und so. Dass da Liebe und Verantwortung gelebt wird und Wertachtung. Aber Gott erweitert den Horizont noch mehr. So, da geht's bis zur Feindesliebe. Das ist am einfachsten. Man hat ja keine Feinde. Ne? Man hat zu Hause mehr zu tun mit den Freunden. Die zu lieben, nein, Quatsch. Aber wo ist da noch Platz? Wie passt das zusammen? Aber wir werden eins erleben. Je mehr unsere Beziehung zu Gott wächst und je intensiver sie ist und je mehr wir seine Liebe begreifen und je mehr unser Herz für ihn aufgeht, umso mehr verweist uns Gott auf die Menschen. Umso mehr verweist uns Gott auf die Menschen. Umso mehr setzt Gott in uns frei und gibt uns Anteil, dass wir die Menschen lieben können, unser Gegenüber. Und wir merken, dass da sogar Wege als Schlüsselerfahrung genannt werden, die ja so schön erstmal gar nicht sind. Wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Warum? Weil er von dieser Liebe lebt, weil er von dieser Gnade lebt, weil er sieht, er kommt gar nicht ohne weiter, weil er sieht, er steht immer wieder da und muss sich von dieser Wahrheit her bewegen lassen. Dieser Gott vergibt mir nochmal und dieser Gott vergibt mir wieder. Und dieser Gott verwirft mich nicht und dieser Gott steht weiter zu mir und mir gilt weiter seine Berufung, mir gilt weiter seine Platzanweisung, mir gilt weiter, dass er mich brauchen möchte. Und da merkst du, ich bin so geliebt. Und was setzt er alles für mich ein? Dann begreife ich, Jesus hat sein Leben gegeben, so einen Preis bezahlt, das ist Liebe, das ist eine opferbereite, bedingungslose, wunderbare Liebe. Und ich merke, die Qualität dessen, was ich so lebe, die braucht unbedingt eine Veränderung. Was ich zu Menschen hin lebe, die braucht unbedingt eine Veränderung. In diesem Licht betrachtet, kann jemandes Treue und Liebe durchaus gerechtfertigt sein und niemals einer besonderen und bewussten Prüfung unterzogen werden. Liebe zu Menschen zum Beispiel. Bis dass diese Liebe oder Treue und der Gehorsam gegen Gott miteinander in Konflikt geraten. Dann steht der Götze, den man hat, enthüllt da. Der Moment der Entscheidung, welche Liebe oder Treue wir der anderen vorziehen, wird bestimmt, wer oder was unser wahrer Gott ist. Was besitzt für mich den höchsten Wert? Das halte ich für unersetzlich. Ohne was wäre ich verloren? Worauf verwende ich meine meisten Gedanken? Was spornt mich in meinem Leben an? Was gibt meiner Arbeit Sinn und Bedeutung? Was ist für mich primäres Ziel? Und da merke ich, ich muss über Dinge nachdenken mit Gott. Ich muss über Dinge nachdenken. Geraten Sie in Konkurrenz? Weil sonst verliere ich den Zugang zu der Quelle des Lebens und kann das Leben, was ich mir wünsche, erst recht nicht leben. Das gelingt dann erst recht nicht mehr. Ich habe das schon mal erzählt, was mich sehr beeindruckt hat. Also ich weiß zum Beispiel, Wissen zu haben, viel Wissen zu haben, kann für mich schnell zum Götzen werden, wo ich mir ganz viel Zeit für nehmen würde, wo ich Entscheidungen für treffen würde, dass mir der Zugang nicht verbaut ist, dass ich das mir möglich machen kann und so weiter. Der Billy Graham, gibt es einen Teil in seiner Biografie, der mich sehr beeindruckt. Die meisten kennen Billy Graham. Und das war seine Entscheidung, nicht eine akademische Karriere zu machen, sondern so schlicht wie möglich das Evangelium zu predigen. Und ich sage ganz ehrlich, ich weiß, wie schwer das ist. Du bist in so einem akademischen Rahmen geprägt worden. Du bist unter Leuten, die eine bestimmte Art des Denkens haben, eine bestimmte Art der Formulierung, der Reflexion, eine bestimmte Art des Wissens haben. Und möchtest bei den Leuten auch anerkannt sein. Möchtest auch dazugehören. Möchtest von diesen Leuten auch eine positive Rückmeldung über deinen Wert, über dein Wissen, über deine Klugheit und alles haben. Er hat aber gemerkt, wenn er predigt, passiert nichts. Außer, dass sich die akademisch gebildeten Leute gefreut haben über sein breites Wissensspektrum. Und er hat dann eine Entscheidung getroffen, weil er gemerkt hat, er hat eine Berufung, das Evangelium zu verkündigen, und zwar den Menschen so zu verkündigen, dass sie das verstehen. Er hat sich bewusst entschieden, auf diesen zum Götzen gewordenen Selbstverständnis der Bildung und der Klugheit zu verzichten. Das heißt, auch auf die Anerkennung von vielen Leuten zu verzichten, die er vorher so genossen hat, die ihm so wichtig war, und das Evangelium ganz schlicht und einfach zu predigen. Fand ich toll. Fand ich toll. Und solche Dinge sind das manchmal in unserem Leben. Solche Dinge, die es loszulassen gilt, die der Wegführung Gottes, der Verwirklichung seiner Herrschaft, die immer in die Freiheit führt und auch in die Wirksamkeit führt, in unserem Leben zu wirken. Da möchte Gott Türen aufstoßen. Wir merken das auch oft, ein schlichter Gehorsam zu einer Wegführung, zu einer Platzanweisung, ob sie uns in allen Dingen gefällt oder nicht, ob wir sie für angemessen unserer Person gegenüber halten, eine Aufgabe wahrnehmen, auch in der Gemeinde, ob wir, was weiß ich, damit das verbinden, was wir uns so sehr wünschen, die richtige Annahme und Identität und Wertachtung und Dazugehörigkeit. Die schlichte Annahme so einer Platzanweisung und Aufnahme setzt uns in einer neuen Art frei, gibt uns eine Autorität. Und wir verlieren unsere Autorität, wenn wir unsere Berufung mit anderen Motiven, mit anderen Zielen füllen. Und das sage ich aus Erfahrung, das sage ich nicht aus Theorie. Und das ist eine Auseinandersetzung in uns. Und wir haben überall Felder mit solcher Auseinandersetzung. Ich bin der Herr. Dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus dem Sklavenhaus geführt hat. Ich habe dich in die Freiheit hineingestellt. Und wenn wir diese Herrschaft Gottes im Gehorsam, im Ungehorsam verweigern, in irgendwelchen Details unseres Lebens, sind Türen für Negatives wieder geöffnet. Wird das ganz schnell zum Sklavenhaus, wird das ganz schnell zum Götzen. Man kann mehr verlangen nach Geld oder Materiellem haben als nach allem anderen. Ein Freund, ein Kamerad, ein Kind, ein Elternteil kann man mehr lieben als alles andere. Man kann das Vergnügen suchen und nach Ruhm streben mehr als alles andere. Die Liebe zur Heimat, zu einem Helden oder Führer, zur Bildung, einer Philosophie oder Ideologie, all das kann zum Götzen werden. Selbst so etwas wie der Dienst in der Gemeinde kann den Platz einnehmen, den Gott gebührt, der Gott gebührt. Auch die radikalste Hingabe, wenn sie dann nachher daraus geschieht, dass wir uns damit vor den Leuten beweisen wollen, wird zum Götzen. Nicht nur das Okkulte, Zauberei, Astrologie, Wahrsagerei, sondern auch solche Dinge, wo Gott, der Schöpfer und Herrscher über Himmel und Erde, zum Rücktritt gezwungen wird, und das ist eigentlich ein Witz, geht eigentlich gar nicht, aber doch in mancher Wirklichkeit in unserem Leben. Da nimmt etwas anderes, jemand anderes den Platz ein. Ganz drastisch wird das im Römerbrief beschrieben, Römer 1, 18 bis 32. Ganz drastisch wird das beschrieben. Wo das Zeugnis Gottes in der Schöpfung abgelehnt wird und damit die Herrschaft Gottes und seine Autorität, da erlebt der Mensch ein Dahingegebensein, an alles Mögliche ausgeliefert sein. Und im Endeffekt ist das Sklaverei, Ägyptenland. Er ist nicht Herr seiner selbst, auch wenn er das denkt. Wie sieht das bei uns aus? Ich muss sagen, ich habe keine Sorge, dass sich hier jemand vor Göttern fremder Völker verneigt. Oder jemand irgendwelche Altäre und Standbilder mit obskuren Götzen zu Hause hat und vor ihnen betet. Ich denke, dass niemand hier bewusst einen anderen als den wahren Gott anbeten will. Jedoch denke ich auch, dass voller guter Absichten, dass mancher voller guter Absichten sorglos geworden ist und zugelassen hat, dass eine Vielzahl von Sorgen und irgendwelchen Belangen des Lebens zu Göttern, zu Götzen wurden. Und sie wirken, gerade Sorgen wirken ganz schnell wie Sklavenhalter. Sie machen uns ganz schnell das Leben schwer und legen Last und Druck auf unser Leben. Nicht, dass wir nicht fürsorglich denken dürfen und sogar sollen. Aber wir kennen, ne, die Macht von Sorgen, wie sie uns Mühe machen, wie sie uns die Freiheit rauben, den Schlaf, wie sie uns die Kraft rauben. Wenn ich, was deine Frau auch gesagt hat, jeder, der ein Stück gelebt hat, weiß, das Leben kostet Kraft. Überall geht es um Kraft, um körperliche Kraft, um innere Kraft, um zu tragen, um zu bewältigen, um zu schaffen, um zu überwinden, um zu überstehen, was einem alles so begegnet im Leben. Und Gott sagt, ihr dürft eure ganze Existenz mit allem an mich anbinden, an diese unerschöpfliche, lebendige Kraft, die ihr immer wieder bezeugt, die ihr den Israeliten in Jesaja so vor Augen stellt. Seine Kraft, seine Macht. Und er sagt, mein Ziel ist danach, dass in diesem Aufwind, wir haben das mal Aufwind des Heiligen Geistes genannt in Jesaja 40, in diesem Aufwind des Heiligen Geistes oder in diesem Aufwind des Zeugnisses von Gott selbst, wir auf einmal sogar laufen können, ohne matt zu werden und wandeln ohne ermüden. Und das hat ja Gott nicht nur so als poetisch, lyrisch oder was weiß ich, Aussage gar gemacht, weil es schön in den Text passt, sondern da beschreibt er eine Wirklichkeit für unseren inneren Menschen, die er schaffen kann und die er schaffen will. Wir haben es oft erlaubt, dass die Angelegenheiten, diese Angelegenheiten, Sorgen und alle möglichen Belange die Vorrangstellung eingenommen haben, die allein Gott, der Herr, ist, haben sollte. Und es gibt immer wieder die simpelsten Fragen. Hat Gott die letzte entscheidende Autorität in deinem oder meinem Leben? Das ist so eine rhetorische Frage. Aber stell die mal so bezogen auf das Detail deines Denkens, das du jetzt gerade hast. Du hast eine Schwierigkeit, du hast ein Problem, du brauchst für irgendetwas eine Lösung. Welche Sprache, welchem Zeugnis glaubst du dann in der Situation, wo Gott doch so viel vertrauensbildende Maßnahmen schon geschenkt hat? Der Stimme des Pessimismus, der Stimme der schlechten Erfahrungen, der Stimme der ich sehe keinen Weg, das sind alles normale Dinge. Ich klage das nicht an, so ist das aber in uns. Oder diesem Zeugnis der Autorität Gottes. Er sagt dem Israeliten hier, ich bin der Herr, dein Gott. Und nicht als Drohbotschaft, sondern als motivierende Wahrheit über sich selbst. Er sagt dir in deiner Situation, angesichts der Dinge, für die du dir den Kopf machst bis zum geht nicht mehr, die dich schon fast gar nicht mehr schlafen lassen, sagt er, ich bin der Herr. Und gut, wie es, wenn er sagen kann, und ich denke, das gilt für uns, dein Gott. Und mein Ziel ist, dass deine Freiheit nicht verloren geht. Ist Wahnsinn, ne? Wenn man sich das mal bewusst macht. Und das aktiv, nicht nur als Sprücheklopfer, aktiv, dass deine Freiheit nicht verloren geht. Ist er wirklich der Herr, auch über unsere Sorgen? Wir sollten uns auf diese Fragen immer wieder einlassen und sie auch ehrlich beantworten. Dabei hilft es uns, nach unseren Zuneigungen und manchmal auch nach unseren Vorlieben zu fragen. Wir leben in allen möglichen Aufgaben und Pflichten. Zeit zum Nachdenken, das nicht auf bestimmte Aufgaben gerichtet ist, bleibt uns oft so viel nicht. Aber wenn wir Zeit haben, wohin wenden sich unsere Gedanken? Wohin wenden sich unsere Gedanken? Fakt ist, wenn wir zur Ruhe kommen, konzentrieren sich unsere Gedanken auf den Gegenstand unserer größten Sorge oder unserer größten Zuneigung und Freude. Wohin richten sich deine Gedanken? Auf die Arbeit, auf Freude und Freunde müssen wir alle. Es gibt keinen Arbeitsplatz, wo man nicht ein bisschen nachdenken muss und wo man nicht eine gewisse Präsenz und gewisses Wissen einsetzen muss und. Ganz klar, ich rede jetzt von diesen Freiräumen, die da sind. Was beschäftigt uns da? Ich kenne Zeiten, da hat man die ganze Nacht damit verbracht, ein ganz praktisches Problem zu lösen, das sich gestellt hat. Und vielleicht noch eine zweite Nacht und eine dritte Nacht. Ist das noch die Freiheit des Vertrauenkönnens? Ist das noch die Freiheit, die aus der Herrschaft des Gottes, der mein Gott ist, geboren ist? Weil ich bin von meiner menschlichen Existenz bin ich darauf angewiesen, ne? Nicht so oft nicht schlafen zu können. Wohin richten sich deine Gedanken? Auf die Herausforderungen, auf die unerfüllten Träume, auf die zukünftigen Ziele, auf die Hobbys, Vergnügen, auf enttäuschte Gefühle, auf die Vergangenheit? Unsere Antworten offenbaren wahrscheinlich die wirklichen Götter oder Sklavenhalter, sollte man besser sagen. Sklavenhalter in unserem Leben. Oder sie zeigen uns mindestens die Front, wo die Sklavenhalter am Baggern sind bei uns. Zu untergraben, das Fundament zu untergraben. Und wir brauchen da einander. Wir brauchen einander. Wir brauchen die Ermutigung aus der Gemeinschaft mit Gott. Wir brauchen das Einander der Ermutigung, dass die Herrschaft Gottes wieder in unser Blickfeld kommt. Er ist der Herr über allem. Wenn unsere Gedanken so umherschweifen und schnell bei Gott landen, dann ist das ein gutes Zeichen. Aber meine Gedanken landen auch nicht immer schnell bei Gott. Es gibt Zeiten, da sind die gar nicht da wegzukriegen. Da bin ich froh und dankbar und Sinn über sein Wort, Tag und Nacht, könnte man sagen. Aber manchmal ist das so besetzt. Ich kann gut meinen Gedankenstopp machen. Ich kann gut da ein Stück steuern bei mir persönlich und so weiter. Jetzt ist die Aufgabe, jetzt ist die Aufgabe, jetzt ist die Aufgabe. Das sind oft Wechselfelder, den ganzen Tag über von der Beerdigung zum Teenie-Kreis, von dem zu dem kann ich gut wechseln, ich kann mich konzentrieren auf Arbeit, aber in den Räumen, wo jetzt nicht ein unmittelbarer Anspruch da ist, da merke ich manchmal, was da ungelöst nagt, welchen Schmerz ich da habe, welchen Frust ich mit mir trage, welche Sorge, wie so ein Schatten doch da nicht gelöst ist irgendwo. Du denkst an Gott und das ist okay, im Zusammenhang auch mit Aufgaben, mit Wünschen, mit Sorgen. Du denkst über Wahrheit nach, über Gottes Wort, über seine Verheißung, Gebote und Ziele. Du redest mit Gott, du dankst Gott, du teilst Gott deine Sorgen mit. Dadurch brichst du das. Diese Macht, die sie haben, zum Sklavenhalter zu werden. Wenn du den einbeziehst, der Herr ist. Er ist das Gegenüber auch deiner Zuneigung. Und gut, wenn das so ist. Und das möchte Gott wachsen lassen. Deswegen, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Deswegen, er will eine Qualität der Beziehung. Für uns. Nicht nur für sich, für uns. Und dafür tut er so viel. Wir können auch fragen, und das entlarvt auch unsere Götzen oder Sklavenhalter, wessen Meinung über mich ist mir wichtig? Gottes meine? Oder die Meinung anderer? Wir können uns da nicht ganz von lösen. Das gehört auch zu unserem Leben, dass man Menschen uns beurteilen. Das müssen wir manchmal ja tun. Aber worauf baue ich meine Identität, mein Selbstverständnis, mein Selbstwert? Wo richtet sich das hin, diese Ziele, die ich habe? Angenommen zu sein, geliebt zu sein. Oder setzen andere die Ziele, die Werte und die Bewertungen? Was die anderen meinen, sagen, erwarten, kann ein starker Sklavenhalter sein. Was Gott sagt und zeigt, ist entscheidend. Sein Urteil, seine Ziele, seine Werte, sein Wille. Oder wir fragen ganz schlicht, was ist der Inhalt meines Lebens? Wir haben ein Leben, für das wir Verantwortung vor Gott tragen. Befreites, und das ist wichtig, dass wir das wissen, und dass das ganz tief in uns Wurzeln geschlagen hat. Wir haben ein Leben, aber das Leben, was wir haben, ist ein befreites, anvertrautes, neues Leben, das nicht nur irgendwie mit Gott rechnen kann, sondern das aus Gott, aus unmittelbarer Gemeinschaft mit diesem Gott gelebt werden kann. Was ist unser Hauptziel? Vergnügen, Karriere, Macht oder einfach nur ein netter Kerl zu sein? Oder Anerkennung? Wir könnten immer weitermachen. Aber ich denke, wir haben das verstanden. Von den Sklavenhaltern, von den Götzen und von diesem Gott, der die Freiheit bewahren möchte in unserem Leben. Der sie uns geschenkt hat und der sie bewahren möchte. Und deswegen an manchen Stellen seinen Finger auf etwas legt, was nämlich Sklavenmacht oder Herrschaftsmacht über uns ausübt. Gottes erstes Gebot ernst nehmen heißt, was heißt das? Von der geschenkten Freiheit her, sein Leben an den einen anzubinden. Grundsätzlich in der Entscheidung für Jesus Christus als den Befreier und Herrn und bleibend nach seiner Wahrheit und seinem Willen fragen. Und ich möchte das jetzt nochmal zum Schluss so formulieren. Jesus Christus möchte gerne zu uns sagen. Auch nicht einmal nur und dann sind wir bekehrt, sondern immer wieder neu. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich in die Freiheit geführt hat und dich darin bewahren will. Ich bin der Herr, dein Gott, sagt Jesus Christus, der dich in die Freiheit geführt hat, dafür sein Leben gegeben hat und dich darin bewahren will. Das ist fürsorgliche Liebe, das ist fürsorgliche Herrschaft. Das ist unser Gott. Amen.